Ich habe mir gedacht, ich erzähle euch noch mal ganz kurz was zu mir als Person, weil die meisten von euch werden mich ja wahrscheinlich nicht kennen. Also ich bin Anna-Sophie und ich bin Gemeindereferentin in der Kreuzkirche in der Wiesenstraße. Da bin ich jetzt seit ungefähr 6 Jahren. Ich habe heute ein bisschen Unterstützung mitgebracht. Ich bin 25 Jahre jung und wenn ich gerade mal nicht in der Kirche bin, dann tanze ich sehr gerne Standard und Latein. Ich trinke super gerne guten Kaffee mit Milchschaum. Ich bin gerade dabei, mir diese Barista-Milchschaumkünste beizubringen. Und ich habe eine Schwäche für Torte. Also mit Kuchen kriegt man mich immer. Bevor ich mit der Predigt und meinem Impuls starte, möchte ich gerne noch einmal mit uns gemeinsam beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass wir jetzt diese Zeit zusammen haben, dass es diesen Gottesdienst gibt, der uns zusammenbringt. Jesus, das ist so eine wichtige und wertvolle Sache, dass wir in diesen Zeiten zusammenkommen. Da, wo sich so viel trennt und wo Menschen ja getrennte Wege gehen, weil sie nicht miteinander können. Und ich bete so, dass das heute echt so erlebbar wird, dass wir zusammenkommen, dass wir eine Einheit sein wollen, dass wir eins sein wollen. Und ich bete, dass du jetzt einfach mir deine Worte gibst, dass ich das sagen kann, was heute Abend dran ist, was gesagt werden soll. Ich bete, dass du unsere Herzen öffnest, dass du jetzt einfach zu uns sprichst. Amen. Zu Beginn meines Impulses muss ich euch erstmal schocken. Ich bin ganz ehrlich mit euch, mit Leuchttürmen kann ich gar nicht so viel anfangen. Meine engste Verbindung zu Leuchttürmen ist, glaube ich, die, dass ich mit ungefähr 6 Jahren mal mit Window-Color einen Leuchtturm gezeichnet und gemalt habe und der klebt immer noch im Badezimmer meiner Eltern. Und jedes Mal, wenn ich da bin, denke ich mir auch, meine Eltern müssen mich echt lieb haben, dass sie den aufgehängt haben. Mit Leuchtturm kann ich nicht ganz so viel anfangen, aber mit dem Meer, mit den Wellen, mit den stürmischen Wellen, über die wir schon gesungen und gehört haben, damit kann ich etwas anfangen. Die kenne ich nicht nur von der Ostsee oder der Nordsee, sondern die kenne ich aus meinem eigenen Leben. Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht, wenn die Wellen hochschlagen, vielleicht sogar über einem zusammenbrechen, wenn man den Boden unter den Füßen verliert. Kennst du diese Momente auch? Gerade war noch alles still, alles gut und von jetzt auf gleich, da tobt das Meer, da toben die Wellen. Und ich möchte heute Abend mit uns in eine Geschichte hineinschauen, in die Geschichte eines Mannes, der zwar nicht so viel mit Wasser zu tun hatte, der aber mit diesem Gefühl eines Sturms, mit dem Gefühl, da brechen die Wellen über mir zusammen, das Wasser steht mir bis zum Hals, damit kennt er sich aus. Dieser Mann, der steckte wortwörtlich in einem Kampf. Und dieser Mann, von dem ich euch heute Abend erzählen möchte, der heißt Jakob. Und ich nehme euch mit hinein in das erste Buch Mose, in das 32. Kapitel, die Verse 23 bis 33. Dort heißt es: In der Nacht stand Jakob auf. Er nahm seine beiden Frauen, die beiden Sklavinnen und seine 11 Söhne mit sich und überquerte den Jabokfluss an einer Furt. Auch seinen gesamten Besitz brachte er über den Jabok. Dann blieb er alleine zurück. Da kam ein Mann und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen Schlag auf sein Hüftgelenk, sodass es ausrenkte. Dann sagte er: Lass mich los, denn der Morgen dämmert schon. Doch Jakob erwiderte: Ich lasse dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Wie heißt du? Fragt der Mann. Er antwortete: Jakob. Du sollst nicht länger Jakob heißen, sagt der Mann. Von jetzt an heißt du Israel. Denn du hast sowohl mit Gott als auch mit Menschen gekämpft und gesiegt. Nenn mir deinen Namen, forderte Jakob ihn auf. Warum erkundigst du dich nach meinem Namen? Fragte der Mann. Dann segnete er Jakob. Jakob nannte die Stätte Penuel, Angesicht Gottes. Denn er sagte, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem bin ich noch am Leben. Die Sonne ging auf, als er Penuel verließ. Wegen seiner Hüfte hinkte er. Bis heute essen die Israeliten nicht den Muskel über dem Hüftgelenk, weil Jakob auf dieser Stelle geschlagen wurde. Ich möchte dir ganz kurz den Kontext dieser Geschichte geben. Ich weiß nicht, ob du vorher schon mal was von Jakob gehört hast. Jakob wird als der Vater Israels bezeichnet. Es gibt so diese Linie Abraham, Isaak, Jakob. Und von dieser Linie stammt das Volk Israel ab. Und Jakob hatte noch einen Zwillingsbruder. Und dieser Zwillingsbruder, der hieß Esau. Und Esau war der Ältere von den beiden. Und in der Kultur und der damaligen Tradition gab es einen sogenannten Erstgeborenen-Segen. Der, der als erstes geboren wurde, der erste Sohn, der bekam einen ganz speziellen Segen. Das war nicht nur ein Gebet, das war mehr. Der Vater gab mit diesem Erstgeborenen-Segen den Namen, den sozialen Status, den Besitz weiter und darüber hinaus all das, was Gott ihm geschenkt hat. All das wurde auf den Sohn übertragen. Und diesen Segen, den wollte Jakob haben. Aber er stand ihm nicht zu, weil Esau älter war. Aber Jakob wollte diesen Segen so sehr haben, dass er sich diesen Segen ergaunert hat. Er hat sich eine Liste überlegt, wie er an diesen Segen kommt und einen günstigen Moment abgepasst und seinem Bruder diesen Segen geklaut. Er hat seinen Vater und seinen Bruder betrogen. Und die Konsequenz davon ist, dass er flüchten muss. Er kann nicht länger bei seiner Familie bleiben. Er zieht zu seinem Onkel, weit entfernt. Und dort lernt er eine Frau kennen, die er heiraten möchte. Er arbeitet 7 Jahre lang für diese Frau, wird dann betrogen, heiratet versehentlich die Falsche und muss nochmal weitere 7 Jahre für diese Frau arbeiten, die er eigentlich heiraten wollte. Der Betrüger wird zum Betrogenen. Jakob kommt in seinem Leben an einen Tiefpunkt. An diesem Punkt, als er bei seinem Onkel ist, merkt er, so geht's nicht mehr weiter. Ich möchte wieder zurück nach Hause. Aber mich hält davon einiges ab. Jakob wird von seiner Vergangenheit zurückgehalten und kann nicht einfach so nach Hause kommen. Er hat Angst vor seinem Bruder. Er muss sich seiner Vergangenheit stellen. Er muss seinen Bruder konfrontieren. Und er hat große Angst. So große Angst, dass er sogar bei Nacht über diesen Jabok-Fluss geht, was einfach der Wahnsinn ist. Das macht man nicht, weil der ist total wild. Es ist super gefährlich, aber er hat so eine große Angst, dass er auf keinen Fall zu spät kommen möchte. Er möchte nicht derjenige sein, der später als sein Bruder da ist. Jakob kommt an einen Tiefpunkt in seinem Leben, an einen Punkt, wo er merkt, alleine komme ich nicht mehr weiter. Ein Sturm, eine Welle, eine Situation, wo er merkt, ich brauche Hilfe. Und an diesem Punkt, mitten in seinem ganz persönlichen Sturm, kommt es zu diesem Kampf, kommt es zu dieser Szene. Es kommt zu einem Kampf zwischen ihm und einem Mann. Und später stellt sich heraus, dass dieser Mann, dass das Gott ist. Jakob kämpft mit Gott. Und manchmal, glaube ich, brauchen wir erst solche Sturmmomente, Momente, wo wir erkennen, ich schaffe es nicht aus eigener Kraft. Ich brauche Gott, wo wir erst dazu bereit sind, überhaupt seine Hilfe in Anspruch zu nehmen. Weil solange wie wir davon überzeugt sind, dass wir es ja aus eigener Kraft schaffen und dass wir ihn nicht brauchen, wie soll Gott da durchkommen mit seiner Hilfe? Vielleicht hat Gott diese Situation in Jakobs Leben zugelassen, weil er wusste, an diesem Punkt ist er bereit, dass ich ihm begegnen kann. Gott steigt mit Jakob in den Ring. Wortwörtlich. Und vielleicht fragst du dich, warum? Warum lässt Gott sich auf einen Kampf mit einem Menschen ein? Das ist doch Wahnsinn. Warum steigt Gott mit Jakob in den Ring? Ich glaube, Gott steigt mit Jakob in den Ring, weil er ihm wirklich begegnen möchte. In Vers 31 heißt es, nach erfolgtem Ringkampf gibt Jakob dem Platz des Kampfes den Namen Penuel. Das Wort setzt sich zusammen aus Panim und El. Panim bedeutet Angesicht, El bedeutet Gott. Wenn in Bezug auf Gott, auf Jahwe, von Panim gesprochen wird, dann ist Gott selbst gemeint und kein Mittler. Es gibt in diesem Text wirklich Hinweise darauf, dass es hier nicht um einen Engel geht, dass es nicht um irgendeinen Botschafter geht, mit dem Jakob kämpft. Nein, er kämpft mit Gott selbst. Und Jakob gibt diesem Namen, diesem Ort den Namen, weil er Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen hat. Und wer sich ein bisschen in der Geschichte auskennt, der weiß, es ist nicht die erste Begegnung, die Jakob mit Gott hatte. Gott ist ihm vorher schon in Träumen begegnet, aber das ist die erste reale Begegnung, die er mit Gott hat. Das ist kein Traum. Er kann ihn spüren. Er kann ihn sehen. Er kann ihn erleben. Gott ist real in diesem Moment. Und manchmal denken wir vielleicht, dass Gott uns erst begegnen kann, wenn ich alles aus dem Weg geräumt habe. Vielleicht dachte Jakob, dass Gott ihm erst begegnen kann, wenn er das mit Esau geklärt hat. Aber Gott begegnet ihm, bevor er Esau entgegentritt. Gott begegnet Jakob davor. Und das zeigt mir, dass Gott nicht davon abhängig ist, was dir gerade vielleicht gelingt oder wo du noch davor stehst. Weil Gott möchte dir heute hier jetzt in diesem Moment begegnen und er möchte mit dir gemeinsam dein Esau begegnen. Deinen Herausforderungen, deinen Stürmen, deinen Ängsten. Gott möchte dir heute in diesem Moment begegnen. Und der zweite Grund, warum ich glaube, dass Gott mit Jakob in den Ring steigt, ist, dass Gott eine ehrliche Beziehung mit dir möchte. Gott hätte sich doch auch einfach zu Jakob setzen können. Schön einen Kaffee trinken. Aber nein, Gott kämpft mit Jakob. Warum lässt Gott sich auf einen Kampf ein? Und ich habe so darüber nachgedacht, wenn Kinder in ein bestimmtes Alter kommen, dann entdecken sie, dass man ja miteinander ringen kann, kämpfen kann. Meistens so unter Geschwistern, so dass man mal austestet, wie viel Kraft habe ich, wie stark bin ich. Und meistens kommen die Kinder irgendwann auch auf die Idee, man könnte das ja auch mal mit dem Papa probieren. Ausprobieren, ob ich nicht vielleicht doch stärker bin als der Papa. Und wenn sich ein liebevoller Vater auf so einen Kampf, so ein Ringen mit seinen Kindern einlässt, dann doch niemals, weil er das braucht, um seine eigene Kraft zu demonstrieren. Wenn sich ein liebevoller Vater auf so einen spielerischen Ringkampf mit den Kindern einlässt, dann, weil er einen Moment mit seinen Kindern haben möchte. Es geht um den Moment und nicht um Kraft oder Macht. Und in dieser Geschichte von Jakob und seinem Kampf geht es auch nicht um Macht. Es geht auch nicht um Kraft. Es geht um den Moment. dass Gott sich hier auf einen Kampf einlässt. Zeigt, dass er bereit ist, uns in unseren tiefsten Konflikten und Ängsten zu begegnen. Und ich entdecke in dieser Geschichte auch eine gewisse Ambivalenz, die ich aus meinem eigenen Leben kenne. Es gibt so Momente, da bin ich richtig wütend und so richtig auf Zinne. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so wenn man innerlich so richtig kocht und dann so das Gefühl hat, so eigentlich gerade nur um mich schlagen. Es muss alles mal raus. Aber wenn man erwachsen ist, dann weiß man ja, man sollte anders mit seinen Emotionen umgehen und nicht unbedingt um sich schlagen. Aber dieser innere Drang, der ist da. Und wenn diese Wut ein wenig abgeklungen ist, dann stelle ich bei mir selber immer wieder fest, dass da eigentlich eine tiefe Sehnsucht danach ist, dass mich jemand festhält. Dass mich jemand auch dann festhält, wenn ich um mich schlage. Dass ich jemanden brauche, der mir gerade Sicherheit gibt, der mich versteht, der mich nicht alleine lässt, der damit umgehen kann mit meiner Wut. Vielleicht sehnt sich Jakob nach so einem Festgehaltenwerden, nach so einem Gesehenwerden in seinen inneren Kämpfen, in seinem Sturm, in dem er feststeckt. Und deswegen sagt er, ich lasse dich nicht, ehe du mich nicht segnest. Da steckt ein, ich kann dich nicht loslassen. Ich kann dich nicht loslassen, weil ich dich zu sehr brauche drin. Ich brauche das, dass du mitgehst. Ich brauche deinen Segen. Ich glaube, dass dieses Kämpfen, dass dieses Ringen mit Gott Teil unseres Glaubenslebens ist. Es ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Ehrlichkeit. Jakobs Geschichte zeigt, dass Gott diese Auseinandersetzung aushalten kann, dass er damit umgehen kann, dass er sich darauf einlässt. Ich glaube, dass Ehrlichkeit in einer Beziehung so wichtig ist. Und Ehrlichkeit drückt sich darin aus, dass ich eben auch mit dem, was mich wütend macht, mit dem, was ich nicht verstehe, zu Gott komme. Und nicht immer nur sage, ist alles super, ja, ich vertraue dir und es klappt alles und wird schon, sondern dass ich mit meinen Zweifeln, mit dem, was ich nicht verstehe, auch ehrlich bin vor Gott. Und wenn du dich gerade so in so einem Kampf befindest, in so einer Phase in deinem Leben, wo du merkst, da stürmt es gerade um mich drumherum, dann möchte ich dir Mut machen. Dann möchte ich dir wirklich Mut machen, weil unser Glaube ist kein passives Akzeptieren, sondern es ist ein aktives Suchen nach Gott und nach Antworten. Gott steigt mit uns in den Ring, weil er eine ehrliche Beziehung mit uns möchte. Und der dritte Grund, warum ich glaube, dass Gott mit uns in den Ring steigt, ist, weil er etwas in deinem Leben erneuern möchte. Entscheidend in dieser Geschichte ist gar nicht so sehr der Kampf, sondern das, was in diesem Kampf mit Jakob geschieht. Gott fragt ihn nämlich, wie heißt du? Und in der Bibel haben Namen immer eine Bedeutung. Namen drücken immer ein Stück weit Identität aus. Und wenn Gott Jakob fragt, wie heißt du, dann fragt er ihn damit, wer bist du? Und in dem Moment, wo Jakob sagt, ich bin Jakob, sagt er nicht nur, ich bin Jakob, das ist mein Name. In dem Moment sagt er, ich bin Jakob, der Betrüger. Ich bin Jakob, der auf der Flucht ist. Ich bin Jakob, der jetzt so eine große Angst vor seinem Bruder haben muss, weil ich ihm Unrecht getan habe. Welchen Namen trägst du mit dir herum? Wenn Gott dich fragen würde, wer bist du? Was würdest du antworten? In dieser Geschichte passiert etwas Bewegendes. Gott antwortet nämlich Jakob Folgendes: Du sollst nicht länger Jakob heißen. Von jetzt an heißt du Israel. Denn du hast sowohl mit Gott als auch mit Menschen gekämpft und gesiegt. Gott gibt Jakob eine neue Identität. Und das ist etwas, das wir in der Bibel immer wieder entdecken, dass Gott Menschen eine neue Identität gibt. Wir sehen das bei Abram, der zu Abraham wird, Sarai wird zu Sarah. Und im Neuen Testament sehen wir das zum Beispiel bei Petrus, der vorher Simon war. Simon, der emotionale, der aufbrausende Fischer, bekommt einen neuen Namen. Petrus, Fels der Gemeinde. Und in dem Moment, wo Simon einen neuen Namen bekommt, da ist er noch gar nicht Fels der Gemeinde. Da ist er noch Simon, der Aufbrausende. Aber Gott spricht zu dem Potenzial in dir. Er spricht zu dem, wer du sein wirst. Das, was er in dich hineingelegt hat. Das, was er in dir sieht. Und ich glaube, dass Gott dir heute Morgen auch einen neuen Namen geben möchte. Wenn du vielleicht hier bist und den Namen trägst, dass du immer die Person bist, die Angst hat, dann glaube ich, dass Gott dir heute Morgen zusprechen möchte, du bist die Person, die vorangehen wird, die andere mitnehmen wird. Du wirst zu einer Ermutigerin oder einem Ermutiger. Wenn du den Namen trägst, dass du sagst, ich fühle mich selber so, so unschön, ich kann mich selber nicht im Spiegel anschauen, dann spricht Gott dir heute Morgen zu, du bist schön. Du strahlst vor Schönheit. Wenn du die Person bist, die sagt, ich bin die Gescheiterte, dann spricht Gott dir vielleicht heute Morgen zu, heute Abend. Dann spricht Gott dir vielleicht heute Abend zu, du bist die Person, die bereit ist, etwas Neues anzufangen, die den Mut aufbringen wird, etwas Neues zu starten. Vielleicht spricht Gott dir auch einen ganz anderen Namen zu. Frag ihn doch einfach mal, was er denkt. Jakob wird zu Israel. Der, der mit Gott gerungen hat. Jakob ist jetzt jemand, der offen vor Gott steht, seine Fehler und Schwachheiten anerkennt und trotzdem oder vielleicht gerade deswegen gesegnet wird. Es geht in dieser Geschichte nicht um Fehlerlosigkeit. Es geht nicht um Perfektion, sondern darum, wie gehen wir damit um, mit den Stürmen, mit den Herausforderungen, mit dem, was in unserem Leben vielleicht scheitert. Und ich glaube, dass Gott uns dazu auffordert, in unseren Kämpfen unsere Ängste und Schwächen ehrlich vor ihn zu bringen, damit er uns segnen kann, damit er uns erneuern kann und uns eine neue Identität schenken kann. Und ein letzter Gedanke zu dieser Geschichte. Vielleicht fragst du dich, wie kann Jakob gesegnet sein, wenn er doch am Ende hinkt? Die Verletzung, die trägt er ja weiterhin. Dann kann er doch nicht gesegnet sein. Ich glaube, dass Jakob gesegnet worden ist. In vielerlei Hinsicht. Ich glaube, dass eine Begegnung mit Gott, dass die uns immer verändert. Sie verändert, wie wir gehen. Sie verändert, wie wir denken. Sie verändert vielleicht, wie wir Dinge sehen und worüber wir vielleicht auch sprechen. Und vielleicht hat Gott Jakob dieses Hinken gelassen, weil es zu einem Erinnerungsmal in seinem Leben wird, weil es ihn immer wieder neu daran erinnert, an den Moment seiner Rettung, an den Moment, in dem er Heilung in seinem Inneren erlebt hat. Und wenn ich dann an Jesus denke, der am Kreuz gestorben ist und nach 3 Tagen wieder auferstanden ist und dann mehr als 500 Menschen begegnet. Dieser Jesus, dieser auferstandene Jesus, der trägt immer noch die Wunden an seinen Händen. Die Narben sind noch zu sehen. Und die Menschen, die fragen nach diesen Narben. Und das Spannende ist, diese Narben, die erzählen die Geschichte unserer Rettung. Sie erzählen eine Geschichte, die Geschichte unserer Rettung, wie wir gerettet worden sind von Jesus. Wie unser Leben eine Wende bekommen hat und bekommen kann. Und wenn du mit so einem Hinken, mit solchen Narben zu kämpfen hast, dann bete ich so heute Abend wirklich dafür, dass sie für dich zu einem Erinnerungsmal werden. Dass du irgendwann deine Narben zeigen kannst und eine Geschichte erzählen kannst, die davon spricht, wie Gott dich gerettet hat, wie Gott dich heil gemacht hat, wie er dir eine neue Identität gegeben hat. Ich glaube, dass Gott uns in unseren Kämpfen, in unseren Stürmen, im tosenden Meer, dass er uns genau da begegnen möchte. Dass das der Ort ist, wo ehrliche Beziehung entstehen kann und wo er etwas neu machen kann in deinem Leben. Vielleicht sind diese Stürme deswegen gar nicht immer so schlimm. Oder es lohnt sich zumindest, hindurchzugehen. Und ich möchte jetzt gerne vor euch beten. Und wenn du gerade so, gerade auch vielleicht bei dem Thema mit dem Namen angedockt bist, dann lade ich dich ein, dann öffne doch einfach deine Hände und ich möchte gern für dich beten, dass Gott dir heute Abend wirklich einen neuen Namen zuspricht. Jesus, ich danke dir, dass du uns in den Stürmen unseres Lebens begegnen möchtest. An den dunkelsten Orten, da wo wir nicht sein wollen, die kannst du dennoch dafür gebrauchen, um uns zu begegnen. Du kannst uns da rausholen. Du bist derjenige, der uns hilft, unsere Vergangenheit, unsere Ängste, unsere Sorgen, all das zu konfrontieren, dem entgegenzutreten. Du kannst all dem auch seine Schwere und seine Dunkelheit nehmen. Und ich bete wirklich für jeden, der sich gerade in so einem Sturm befindet. Ich bete, dass du wirklich Begegnung mit dir schenkst, die neu Mut machen, die neue Kraft geben, die neue Hoffnung geben. Ich bete, dass du wirklich zu einem Licht bist in der Dunkelheit, dass wir uns ausrichten können, das uns durchträgt. Und ich bete, dass du heute Abend wirklich neue Namen verteilst. Da, wo wir vielleicht Lügen über uns selber glauben, wo andere Menschen Dinge ausgesprochen haben über uns, wo wir Dinge erfahren und erlebt haben, die uns Dinge über uns glauben lassen. Ich bete, dass du wirklich heute neue Namen aussprichst. Namen der Zukunft und der Hoffnung. Du weißt, was in uns steckt. Du weißt, was du in uns hineingelegt hast. Und ich bete, dass du das hervorbringst. Dass du Neues machst. Dass du Dinge und ja, Herzen heute Abend wirklich erneuerst. Und ich bete so, dass du jedem Einzelnen nachgehst in diesem Thema, dass wir das, was für uns wichtig war, dass wir es mitnehmen und dass du weiter mit uns da gehst. Amen.